SRF 1.
Offenbar ist er am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. Es regnet ununterbrochen, es ist Sintflut. Hier sieht der bärtige Mann vom Strand aus, wie weit, weit draussen im Noah seine Arche gerade hinter dem Horizont verschwindet. Aleph heisst der Mann, wie der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und ihm ist klar:
Ich war schon wieder zu langsam, dachte Aleph, der mit Noah um 17 Ecken verwandt war. Er hat mich vergessen und ich habe vergessen, ihn an mich zu erinnern. Er kannte das Gefühl. Ständig wurde er von allen vergessen. Aleph war einer, den man leicht übersah.
So heisst es im Bilderbuch. Aber er ist nicht allein. Auch andere hat Noah vergessen. Es sind Fabeltiere. Sie alle bauen zusammen eine zweite Arche. Wie gut, dass der Zentaur, das Mischwesen aus Mensch und Ross, genug PS hat, um Holz zu hacken. Der Drache kann mit seinem heissen Atem das Holz dann zu Planken weiterformen. Die Fabeltiere, sie stehen in dieser Geschichte im Zentrum. Sie sind hier drin aber nicht nur Fantasiewesen. Im Autor Heinz Janisch geht es um mehr. Es geht ihm um die unsichtbaren Menschen, zmitzt unter uns. Aleph, der bärtige Mann, könnte auch ein Randständiger sein. Alle möglichen Kreaturen und Wesen hat der Autor mit einbezogen. Nur jemand hat auch er vergessen, nämlich die Frau. Wie spannend wäre es doch gewesen, wenn der Aleph weiblich wäre. Das hat in der ganzen Geschichte eine weitere interessante Facette gegeben. Die Geschichte lebt aber natürlich nicht nur durch den Text, sondern ganz stark auch von den Bildern. Der Illustrator Hannes Binder hat sich einen Namen gemacht mit der Schabkartontechnik. Dabei tut er helle Linien aus einem schwarzen Karton rauskratzen. Der Hannes Binder malt die Linien amigs auch noch farbig aus. Die Technik passt bestens. Er setzt Flut und den Regen unglaublich dynamisch um. Hannes Binder seine Bilder werden zu purer Emotion. Die Ache sticht dann einmal in den See, begleitet und beschützt von einem Zyphius. Das ist ein Wesen halb Fisch, halb Drache. Wo der Regen dann schliesslich einmal nachlässt, landet einmal auf seine Ache mitten in einer Stadt von heute.
Die Flut ist vorbei, sagt er. Wir sind anders als die anderen. Und das ist gut so. Sie brauchen uns. Wir werden da sein, vor und hinter ihnen, in der Mitte und am Rand, sichtbar und unsichtbar.
Das Bilderbuch erinnert nicht nur an die vergessenen Menschen von heute, es spielt auf verschiedenen Ebenen. Kinder lesen es zuerst einmal als schöne Parabel über Verzweiflung, Solidarität und dann Rettung. Not ist noch, offenbaren sich ihnen vielleicht aber auch die tieferen Schichten. Die zweite Arche von Heinz Janisch und Hannes Binder ist eine Ode an die Fantasie. Außerdem ein Plädoyer für Menschlichkeit und hat auch eine spirituelle Komponente. Es gibt andere Wesen, andere Mächte um uns, sagt das Buch. Wer nicht an sie glaubt, sieht sie nicht. Wer doch, dem tun sie vielleicht einmal begegnen.
Noemi Gradwohl über die zweite Arche. Erschienen bei Atlantis, empfohlen ab 4 Jahren. hat einen Hühnerhautfaktor nicht. Die Mariah Carey mit Hero. SRF 1 noch bis am 7. mit dem Zwischenhalt. Vor ziemlich genau 50 Jahren hat zum ersten Mal ein Mensch die Mondoberfläche betreten. Meiner Ansicht nach zwar ein kleiner Schritt für den Mensch, aber doch ein grosser Schritt für die Menschheit. Der Mond, der unsere Erde umkreist, beschäftigt die Menschheit aber schon seit Jahrtausenden. Und auch in den Religionen ist er wichtig. Lea Burger ist der Mondsymbolik im Islam nachgegangen.
Die muslimischen Festtage wandern durchs Jahr. Das hat mit dem Mondkalender zu tun. Darum ist zum Beispiel der Fastenmonat Ramadan einmal im Sommer, ein anderes Mal im Winter. Jedes Jahr wandert der Ramadan zwischen 10 bis 12 Tage vorwärts. Das Mondjahr hat nämlich weniger Tage als das Sonnenjahr, mit seinen durchschnittlich 365 Tagen. Weil die muslimischen Feste durchs Jahr wandern, werden sie nicht mit einer speziellen Jahreszeit verbunden. Bei uns in der Schweiz denken wir bei Weihnachten an Winter oder bei Ostern an Frühling. Bei den Musliminnen und Muslimen ist das nicht so. Darum sind sie freier, wie sie ihre Feste feiern. Durch das werden die Feste auch persönlicher, sagt Tanan Salamat. Sie ist Islam- und Religionswissenschaftlerin am Zürcher Institut für interreligiösen Dialog.
Es ist tatsächlich die Stimmung, die man selber schafft. Also indem man zu Hause mit der Familie etwas macht. Es kommt nicht wie von der Natur, vor allem die Muslime, die halt in Europa leben und das für sie ja keine offiziellen Feiertage sind, dass man sich wie bemühen muss, auch seinen Urlaub vielleicht dorthin zu legen, dass man halt eine gewisse Gewichtung dem Ganzen selbst geben muss.
Die Art und Weise, wie es fest gefeiert wird, bekommt mit dem Mondkalender also eine andere Bedeutung. Im Islam hat aber nicht immer ein sogenannter reiner Mondkalender gelten. Am Anfang ist der Kalender der Jahreszeiten noch angepasst worden. Aber
dann gab es ein Vers, was gesagt hat, dass die Leute aufhören sollen, diese Anpassung zu machen, mit der Begründung, dass die heiligen Monate ebenso verfälscht werden. Und man soll tatsächlich mit dem Mond gehen, weil auch die Funktion des Mondes und auch der Sonne im Koran auch als Zeitmesser erwähnt werden. Also es wird gesagt, wir haben euch die Sonne und den Mond geschickt, damit ihr die Gebetszeiten wisst, damit ihr die heiligen Monate kennt.
Sagt die Islamwissenschaftlerin Hanan Salamat. Der Mond als Zeitmesser. Er bestimmt bis heute den Festkalender vom Islam. Der Mond ist aber auch als Alltagssymbol präsent. Auf Moscheen und Minarettspitzen, auf Fahnen von muslimischen Ländern. Das hat dazu geführt, dass vor allem der Halbmond im Westen als Symbol für den Islam angeschaut wird. Das ist aber gerade zweimal falsch. Erstens, weil es eigentlich kein Halbmond ist, sondern ein Neumond. Der Neumond ist eine Sichle, der Halbmond sieht eher wie ein Zitronenschnitz aus. Zweitens kommt das Mondsymbol nicht in allen muslimischen Ländern so prominent vor wie etwa in der Türkei oder in Tunesien. In Saudi-Arabien und im Iran zum Beispiel hat es keinen Mond, weder auf den Moscheen noch in den Länderfahnen. Tanan Salamat erklärt, warum das Mondsymbol im Islam so unterschiedlich vorkommt.
Das Interessante ist, dass es wahrscheinlich seinen Weg nach Europa auch über die Osmanen gefunden hat, weil das so prägend war in der Geschichte. Man hat auch bei den Kriegen diese Mondsichel auf den Flaggen gesehen und dementsprechend hat es so eine Symbolsprache. Aber Muslime selber vielleicht in den letzten Jahren auch eher in Europa sehen das als ihr Symbol oder beziehungsweise man hinterfragt gar nicht so genau, woher das kommt, ob das überhaupt eine Wurzelung tatsächlich in den Texten hat.
Verwurzelt im Text ist der Mond aber durchaus. 27 Mal kommt der Mond im Koran vor. Aber nicht, weil er anbetet oder sonst verehrt wird. Das war reiner Götzendienst. Der Mond kommt vor als Symbol für Gott. Hanan Salamat.
Sonne, Mond und Sterne und andere Symbole sind quasi nur Mittel zum Zweck, damit man die Erhabenheit und die Allmacht Gottes sehen kann.
In der Sura 41, Vers 37 tönt das dann so.
Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. Werft euch nicht vor der Sonne anbetend nieder und auch nicht vor dem Mond, sondern werft euch anbetend vor Gott nieder, der sie erschuf, wenn er es ist, den ihr verehrt.
Der Mond selber wird im Islam also nicht anbetet. Anbetet wird nur Gott, ein einziger Gott. Genau gleich wie auch in den anderen monotheistischen Religionen, im Judentum und Christentum. Der Mond. Im Islam geht er vor allem Zeit an. Am wichtigsten ist der Neumond am Ende des Fastenmonats Ramadan. Sobald die feine Sichel vom Neumond nämlich mit bloßem Auge gesehen wird, dann ist das Fasten fertig. Bei den einen kann das nach 29 Tagen sein, bei den anderen nach 30. Je nachdem, wo auf der Erde gefastet und eben der Mond gesehen wird.
Lea Burger über den Mond im Islam. Wenn Sie mehr möchten wissen über die Bedeutung vom Mond in den verschiedenen Religionen und auch warum feministische Jüdinnen speziell den Neumond feiern, dann hören Sie morgen Morgen die Sendung «Perspektiven» um 8:30 bei unseren Kollegen und Kolleginnen von SRF 2 Kultur oder ab Mittag via srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und «Perspektiven». Als nächstes die Glocke der reformierten Kirche im zürcherischen Dietlicken. Bonnie Tyler im SRF 1 Zwischenhalt. 10 vor 7 ist es Zeit, um den Sonntag einzuläuten. Mit der Glocke der evangelisch-reformierten Kirche von Dietlicken im Kanton Zürich. Der Gottfried Keller hat in seiner Novelle «Der Landvogt von Greifensee» das Dietlicken fast schon wie einen Maler beschrieben.
Der 13. Heumonat 1783 begann sich zu neigen. Und Salomon Landolt musste an den Rückweg denken. Er ritt von Kloten über Dietlikon langsam nach Hause. Auf den Torfmooren webte schon die Dämmerung. Zur Rechten begann die Abendröte über den Waldrücken zu verglühen und zur Linken stieg der abnehmende Mond hinter den Gebirgszügen des zürcherischen Oberlandes herauf.
Ja, dazumal war die Gegend östlich von Zürich recht ursprünglich und auch spärlich besiedelt. Seither ist aus dieser ländlichen Siedlung an der Bahnlinie Zürich-Winterthur ein Vororts- oder Aglo-Gemeinde von Zürich geworden. Mit über 7'500 Einwohnern, die zum grossen Teil in der Stadt arbeiten. Im Industriequartier haben sich zahlreiche Grossverteiler und auch Fachmärkte niedergelassen und auch ein riesiges Kino, wo meine Kinder immer hin wollen. Und auch die Implenia AG, das grösste Schweizer Bauunternehmen, hat seinen Hauptsitz in Dietlikon. Pfarreitechnisch gesehen ist Dietlikon seit dem Mittelalter eine Filiale von Kloten gewesen, bevor es dann 1683 selbstständig geworden ist. Und 15 Jahre später, 1698, ist die alte Kapelle durch eine neue Kirche ersetzt worden, die dann im Verlauf der Zeit immer wieder mal renoviert, umgebaut und erweitert worden ist. Das vierstimmige Glied im malerischen Dachreiter ist im Jahr 1900 in der Güsserei Rüetschi entstanden. Die Inschrift auf der kleinsten Glocke lautet: «Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.»
Thank you.
die Glocke von der reformierten Kirche von Dietlingen, Zürich, zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt. Nach der 7. hören Sie da auf SRF 1 unsere Kindersendung «Zambo» mit dem pfiffigen Quiz «Schatzjäger» und der Monika Erni. Und von 8 bis 12 dann unsere Musiksendung «Jukebox». Und da können Sie jetzt schon, wenn Sie wollen, einen Musikwunsch samt Grüße platzieren. Das via srf1.ch und Mail ins Studio.
Please don't be mad at me for calling. I saw this phone and I had to die. We left so many things unspoken. I thought we could talk for just a while. Now I'm not saying you owe me anything. My memories are my souvenirs, like all those cherry lipstick love you babies you scribbled on faded motel mirrors. Now I'm greyhound bound for anywhere. I told the man the next bus will do. They're calling the 1220 for two below. Just one thing before I go. Tell me, is he good to you? I talked it over with Hadley. Still out there off a highway 10. If anybody could explain it.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.